SRF 2 Kultur.
Sie hören die Sendung Kontext. Im Mai 1940 überfiel die Wehrmacht Frankreich. Die Besatzer wollten Lothringen und das Elsass in nationalsozialistische Musterländer verwandeln. Dafür zwangen sie 130.000 sogenannte Beutedeutsche zum Kriegsdienst. Nach 1945 galten diese Zwangsrekrutierten in Frankreich als Kollaborateure. David Siebert über ein dunkles Kapitel deutsch-französischer Geschichte.
Bei Kriegsanfang 1939 war ich 14 Jahre alt. Wir dachten nicht im Traum daran, dass uns der Krieg einmal als Soldaten betreffen würde. Wir waren ja noch fast Kinder.
À sa famille bien attristée, après le vélo vient le fusil, et après la joie poussent les cris.
Der Leutnant, der von unserer Einheit, der hat mich vorgestellt, das ist unser neuer Beutedeutscher. Ja, das ist unser neuer Beutedeutscher.
C'est malgré lui, qu'on l'a appelé malgré nous.
Wider unseren Willen. Zwangsrekrutierte Franzosen in der Wehrmacht. Eine Sendung von David Siebert.
Meine lieben deutschen Volksgenossen aus dem Elsass. Wir sind nicht gekommen als Eroberer. Wir sind gekommen als Befreier.
Robert Wagner, Nationalsozialist der ersten Stunde, glühender Antisemit, seit 1933 Gauleiter von Baden. Am 2. August 1940 sagte er in einer Rede:
Wir sind gekommen, um das elsässische Land und das elsässische Volk endgültig frei zu machen von der Fremdherrschaft.
Wenige Wochen zuvor hatte die Wehrmacht Frankreich militärisch überrannt. Die Deutschen besetzten Nordfrankreich, schlossen das Elsass an den Gau Baden an und verleibten den östlichen Teil Lothringens dem Gau Saarpfalz ein, der Gauleiter Josef Bürkel unterstellt war. Adolf Hitler hatte seinen beiden Statthaltern befohlen, die Grenzregion innerhalb eines Jahrzehnts von allem französischen Einfluss zu befreien. Beide Gauleiter ließen das Grenzland brutal germanisieren und zwangen unter anderem 100.000 Elsässer und 30.000 Lothringer in die Wehrmacht und in die SS. Malgré nous. Wider unseren Willen, nannten sich die Zwangsrekrutierten selbst. 90% von ihnen mussten an der Ostfront kämpfen. 40.000 starben im Zweiten Weltkrieg oder gelten als vermisst. Das Memorial Alsace-Moselle liegt an einer steilen Wiese über dem elsässischen Örtchen Schirmeck. Ein futuristisch anmutender Museumsneubau aus Glas und Beton, der wie ein Keil in die idyllische Vogesenlandschaft ragt. Das Museum wurde 2005 erbaut, um an die leidvolle Geschichte der Bevölkerung der Grenzregion zu erinnern, die zwischen 1870 und 1944 viermal ihre nationale Zugehörigkeit wechseln musste. Mal wurde sie Frankreich zugeschlagen, mal Deutschland. Ein wichtiges Stück Geschichtsaufarbeitung sei das Memorial, meint Frederik Stroh, einer der wenigen jungen französischen Historiker, die die Geschichte des Elsass im Zweiten Weltkrieg erforschen.
Weil in Frankreich ist es schwer, diese Geschichte zu erklären, weil die anderen Franzosen verstehen nicht, warum die Elsässer und Lothringer in der Wehrmacht waren.
Plus une lettre et plus de nouvelles de ce bon vieux Pépé Marcel. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? A-t-il souffert dans les tranchées?
Am 25. August 2012, dem 70. Jahrestag der Einberufung der Malgré nous in die Wehrmacht, wurde im Elsass und in Lothringen an dieses Ereignis erinnert. Am Mont National in Obernai fand die zentrale Gedenkveranstaltung statt. Dort erinnert seit 1956 ein 15 Meter hohes Steinkreuz an die Zwangsrekrutierten. Hunderte Teilnehmer versammelten sich. Hochbetagte Malgré nous und ihre Familien, Zuschauer, eine militärische Ehrengarde und zahlreiche Politiker. Ein junger elsässischer Liedermacher sang dazu ein Lied, eine Hommage an seinen Großvater, einen der Zwangsrekrutierten.
Was? Haben Sie das auch? Hoppla?
Hoppla, hoppla.
Emil Rögel, 88 Jahre alt, kräftiger Händedruck, beweglich, lebhafte braune Augen. 1925 wurde er in Schiltigheim bei Straßburg geboren.
Oui, alors moi j'ai été de la classe 25. Moi j'avais à ce moment-là 16 ans.
Ich war 16 Jahre alt, als ich in den Reichsarbeitsdienst kam, der bereits sehr militarisiert war. Marschieren, Schießübungen. 3 Monate später wurde ich zur Wehrmacht eingezogen.
Emil Rögels Wohnzimmer spiegelt die vieldeutige kulturelle Identität des Elsass wider. Auf einer Jugendstilanrichte steht die Bronzebüste einer Frau mit elsässischem Trachtenhut. An den Wänden reihen sich Regale voller Romane und Lexika auf Französisch und Deutsch.
Wir haben uns als Franzosen gefühlt. Vollkommen. Ich war bei den französischen Pfadfindern. Mein Vater diente im Ersten Weltkrieg, aber im Deutschen Heer. In der Familie haben wir Elsässisch gesprochen, Französisch habe ich erst in der Schule gelernt.
Rögel erzählt knapp, distanziert und sachlich. Es scheint so, als helfe ihm das, keine alten Wunden aufreißen zu lassen.
Ich hatte viel Glück. Ich war anfangs lange in Dänemark stationiert, wo es relativ ruhig war. Anders als die anderen Elsässer, Lothringer und auch die Luxemburger, die wurden fast alle an die Ostfront geschickt.
Meine lieben deutschen Volksgenossen aus dem Elsass, das elsässische Volk wird nunmehr aufgehen in der deutschen Nation. Das elsässische Land wird aufgehen im Deutschen Reich.
Toute la différence. Alors dès l'annexion de juin 1940.
Wie die Nazis versuchten, allen französischen Einfluss zu verdrängen, zeigt im Memorial Alsace-Moselle eine Wand mit dutzenden Straßenschildern. Adolf-Hitler-Platz ist dort zu lesen oder Hermann-Göring-Straße. Französische Denkmäler wurden entfernt, französische Bücher verbrannt, Namen eingedeutscht. Aus Jean wurde Hans, aus Claire Clara. Gauleiter Wagner schob ab 1940 45.000 Elsässer nach Restfrankreich ab, weil sie den Nazis als nicht arisch oder frankophil galten. Gauleiter Bürkel wies sogar 250.000 Lothringer aus, 40% der Bevölkerung. Ihr Hab und Gut wurde beschlagnahmt. Besonders grausam war das Schicksal der Juden. Von ehemals 30.000 im Elsass lebenden Juden hatte bereits ein Großteil vor 1940 die Region verlassen. Die letzten 3.000 elsässischen Juden ließ Gauleiter Wagner in die französischen Pyrenäen deportieren und dort in Lagern internieren. Ende 1940 erklärte er das Elsass als judenrein. Die Synagoge von Straßburg wurde niedergebrannt, andere Synagogen in Schweineställe oder Bordelle verwandelt. Ein Viertel der elsässischen Juden wurde später in Vernichtungslagern wie Auschwitz oder Treblinka ermordet.
En même temps que on instaure le RAD, les nazis vont faire une grosse campagne de propagande pour inciter au volontariat.
Auch über die Malgré nous wird im Memorial Alsace-Moselle ausführlich berichtet. Elsässer, die Front ruft euch, hieß es auf einem Plakat, darauf freudestrahlende Hitlerjungen mit Stahlhelmen und Maschinengewehren. Anfangs hofften die Besatzer, dass sich die annektierte Bevölkerung freiwillig für den Wehrdienst melden würde. Doch es kam anders, erzählt Frédéric
Stroh.
Im Elsass meldeten sich laut den Besatzern bis zum Sommer 1942 höchstens 2.100 Freiwillige, darunter zahlreiche Deutsche. Gauleiter Wagner musste feststellen, dass sein Aufruf zum freiwilligen Wehrdienst keinen Erfolg hatte. Deswegen drängte er darauf, die Wehrpflicht einzuführen.
Hitler und die Generäle der Wehrmacht standen dem Vorschlag jedoch skeptisch gegenüber. Sie misstrauten der Loyalität der Grenzbewohner. Erst 1942, unter dem Eindruck der Verluste der Wehrmacht im Osten, änderten sie ihre Meinung. Nachdem im besetzten Polen und Slowenien bereits Zehntausende junge Männer in die Wehrmacht eingezogen worden waren, wurden ab August 1942 auch alle als volksdeutsch kategorisierten jungen Männer in Lothringen, im Elsass sowie in Luxemburg und Belgien in die Wehrmacht einberufen. und sogar in die Waffen-SS, dem militärischen Kampfverband der NSDAP, der unter anderem im Kampf gegen Partisanen eingesetzt wurde.
Wir haben ja alle etwas zu fragen und reden.
In einer Mietskaserne bei Mulhouse wohnt Charles Maillère, 89 Jahre alt, schlohweiße Haare, gebückter Gang, freundliches Lachen.
Wir haben kein Luxusleben gehabt, im Gegenteil. Wir haben viel gearbeitet damals. Ne? Aber mein Vater war nie in einer deutschen Partei, auch nicht in Französisch.
Maillères Familiengeschichte ist so wechselhaft wie die der Grenzregion. Sein Vater war im Ersten Weltkrieg Soldat im deutschen Heer. Danach restaurierte er als Holzbildhauer die Altäre zerschossener Kirchen. In Charles Maillères Geburtsort Rappoltsweiler, einem Winzerdorf bei Colmar, setzten die Nazis nach dem Einmarsch einen deutschen Bürgermeister ein. Die Erwachsenen mussten dem Opferring beitreten, dem elsässischen Ableger der NSDAP, die jungen Männer der Hitlerjugend.
Ich musste, um das Abitur zu bestehen, einen Zettel bringen, dass ich in der HJ eingeschrieben bin. Da bin ich 14 Tage vor der Prüfung, war ich auf dem HJ-Büro und habe mich eingeschrieben. Ah, die waren froh, sie hatten einen mehr. Ne?
Ende 1942 wird Charles Maillère zur Wehrmacht eingezogen. An Flucht sei nicht zu denken gewesen, meint er.
Ja, das wussten wir schon, dass weggehen ist der Tod der Familie oder ist die Vernichtung der Familie. Darum sind die meisten doch eingerückt. Ne?
Dans cette histoire, y a des mystères, ornés de sentiments de colère, France. Il a combattu pour toi, sans même que tu lui laisses le choix.
Die Nationalsozialisten hatten rasch ein weit verzweigtes System von Repressionen aufgebaut. Einige Kilometer vom Vogesenort Schirmeck entfernt bauten sie auf einem Berggipfel das Konzentrationslager Struthof. 22.000 Menschen aus ganz Europa wurden hier erhängt, erschossen, vergast. In Schirmeck selbst errichteten die Nazis ein Umerziehungslager für die einheimische Bevölkerung. Hier wurden 25.000 Menschen gefangen gehalten. Regimekritiker und Widerstandskämpfer, selbst Menschen, die es nur gewagt hatten, einen Witz über Hitler zu reißen oder in der Öffentlichkeit Französisch zu sprechen. Auch viele Deserteure wurden hier inhaftiert. Auf Kriegsdienstverweigerung oder Fahnenflucht standen Gefängnis oder die Todesstrafe. Trotzdem flohen tausende junger Männer aus dem Elsass und Lothringen nach Restfrankreich oder in die Schweiz. Die Besatzer errichteten im September 1942 an den Grenzen eine 3 Kilometer breite Sperrzone. Betreten war verboten, den Grenzwachen wurde Schießbefehl erteilt. Weil die Fluchtwelle trotzdem nicht abriss, wurde die Repression noch verschärft, erzählt Frederik Stroh.
Les Kollegen, les Chefs der Zivilverwaltung, ont tous pris la même mesure, qui est Sippenhaft.
Die Gauleiter haben alle Sippenhaft angewandt. Eltern, Kinder, Brüder und Schwestern von Wehrdienstverweigerern wurden festgenommen und ins Reich deportiert. Ihr Besitz wurde beschlagnahmt. Wer floh, setzte auch das Leben seiner Familie aufs Spiel.
La Wehrmacht n'était pas qu'un choix individuel, puisqu'il mettait en jeu la vie de toute sa famille.
Im Sundgau, nahe der Schweizer Grenze, ließen die deutschen Besatzer Anfang 1943 600 Angehörige flüchtiger junger Elsässer festnehmen. Sie wurden in Arbeitslager in Süddeutschland, Schlesien oder im Sudetenland deportiert, ihre Häuser und Höfe beschlagnahmt. Ein besonders grausames Exempel statuierten die Nazis an einer Gruppe Jugendlicher aus dem südelsässischen Ballersdorf, die im Februar 1943 bei der Flucht in die Schweiz festgenommen worden waren.
Die 13 Jugendlichen aus Ballersdorf wurden vor ein Sondergericht in Straßburg gestellt und gleich am nächsten Tag zum Tode verurteilt. Eine Schnelljustiz. Gauleiter Wagner hatte den deutschen Richtern angeordnet, hart durchzugreifen.
la sanction la plus ferme possible.
Doch der Widerstand hielt an. In Sargemin in Lothringen protestierten im Juni 1943 hunderte junger Männer vor den Toren der Wehrmachtskaserne gegen ihre Einberufung. Andere Einberufene versteckten sich in Kellern, auf Speichern oder ließen sich untauglich schreiben.
Es ist schwer, genaue Zahlen zu nennen, weil viele aus dem Elsass flohen, bevor sie eingezogen wurden. Aber die Historiker gehen davon aus, dass sich ein Viertel der Einberufenen widersetzt hat, auf die eine oder andere Weise.
In Togo war das Leben sehr hart. Wir mussten arbeiten, dafür haben sie alles geschrieben.
Charles Mayer wird ins österreichische Retz an der Donau versetzt. In Briefen an seine Familie schreibt er, dass er mit seinem Freund Wadl fliehen will. Doch die Briefe werden abgefangen. Mayer wird vor ein Militärgericht gestellt. Die Briefe und das Urteil hat er in seinen Lebenserinnerungen dokumentiert, die er 2007 veröffentlicht hat. Er liest daraus vor.
Wadl erzählte mir, dass jeder Offizier und jeder Vorgesetzte das Recht hat, abtrünnige und nicht kämpfende Elsässer abzuschießen. Also von daher kommt keine Rettung. Wenn es sündhaft ist, aber für das Pakt gehe ich nicht.
Hemmungslos lässt sich der Angeklagte dahin reißen, durch den Gebrauch des Wortes Pack das deutsche Volk in gröblichster Weise zu beschimpfen. Der Angeklagte wird wegen Zersetzung der Wehrkraft zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt.
Charles Mayer wurde in Fort Zinna inhaftiert, einer alten Festung im sächsischen Torgau, wo das größte Gefängnis der Wehrmacht lag. Tausende Soldaten wurden dort unter unmenschlichen Bedingungen gefangen gehalten und hunderte Todesurteile vollstreckt.
Es war das erste Mal, dass ich Hunger hatte. Schrecklichen Hunger. Der Mensch wurde hier wie ein Tier behandelt. Gewalttätige Übergriffe und Tote waren an der Tagesordnung. Deshalb wurde Torgau auch das Dachau der Wehrmacht genannt.
Der französische Historiker Frédéric Stroh hat eine Forschungsarbeit über die Malgré-nous, die in Torgau inhaftiert waren, veröffentlicht. Bisher war kaum etwas über sie bekannt.
In Torgau findet man enorm viele Namen inhaftierter Elsässer und Lothringer. Rund 200 Fälle. Obwohl viel Archivmaterial zerstört wurde. Im Verhältnis zu ihrer Anzahl in der Wehrmacht waren in Torgau überdurchschnittlich viele Malgré-nous eingesperrt.
Doch die Gesamtzahl widerständiger Malgré-nous, die ins Visier der Wehrmachtsjustiz gerieten, war noch viel höher. Allein im Sommer 1943 wurden mehr als 1300 Elsässer, Lothringer und Luxemburger angeklagt. Wegen Fahnenflucht, Wehrkraftzersetzung oder Sabotage. Viele von ihnen wurden hingerichtet. Charles Mayer wurde nach 6 Wochen Haft in Torgau in ein Strafbataillon versetzt. Zur sogenannten Feindbewährung an die Ostfront.
In jeder Einheit wurden immer höchstens 3 Elsässer oder Lothringer untergebracht. Wir waren ihnen verdächtig.
Emil Rögel wird im Herbst 1943 nach Ostpolen verlegt. Zum blutigen Kampf gegen die Partisanen. Später wird er nach Rumänien abkommandiert.
Aber ich bin abgehauen, in deutscher Uniform. Ich habe erst später begriffen, dass das keine gute Idee war. Wir dachten, wir trügen sozusagen die französische Trikolore unter der Uniform. Aber die Russen haben uns für Freiwillige gehalten.
Rögel gerät in sowjetische Kriegsgefangenschaft, wie 15.000 andere Malgré-nous. Er wird in Tambow interniert, einer Stadt zwischen Moskau und Stalingrad, wo die Russen ein eigenes Lager für Kriegsgefangene aus Frankreich und Luxemburg eingerichtet hatten.
Das Lager lag 10 Kilometer außerhalb, mitten im Wald. Etwa 50 Baracken, die in die Erde eingegraben waren, gegen die Kälte. Dort herrschten minus 30 Grad. Außer einem kleinen Holzofen hatten wir keine Heizung. Es gab kein Wasser und kaum etwas zu essen. In der Sowjetunion herrschte generell Mangel an Lebensmitteln. Aber wir hatten in diesem Lager einfach nichts. Wir waren armselige Gestalten. All nur erdenklichen Krankheiten ausgesetzt.
Die Maladie, qui était là tout simplement dystrophie, c'est-à-dire la famine.
Dystrophie, Tuberkulose und so weiter. Es gab keine Medikamente. Die Hälfte der Leute konnten nicht arbeiten.
Plus la moitié des types étaient incapables de travailler. Ils étaient tellement moribond, so schlechtem Zustand, dass das Arbeiten gar nicht in Frage kam.
Andere mussten als Torfstecher in die Moore.
Das waren sehr schwere Kommandos, die viele Tote hervorgebracht haben. Ne?
2500 Malgré nous starben während ihrer Gefangenschaft in Tambov. Rögel hatte Glück. Er überlebte, obwohl er an der lebensgefährlichen Ruhe erkrankte. Nach knapp einem Jahr konnte er das Lager im August 1945 mit dem ersten Konvoi in Richtung Heimat verlassen. Bis Ende 1945 wurden auch alle anderen Überlebenden entlassen.
Sind dann auch heimgezogen wieder. Mein Sohn, einbeinig, einarmig, einäugig, schwarz die Haut und scheu der Blick, zogen nach befreiten Heimstätten, wo die Sieger saßen und mit den Mädchen schäkerten, wo die Helden saßen, die wir bewunderten, und wir schämten uns so sehr, dass wir uns verkrümelten. Auf die Felder, in die Fabriken.
So beschrieb der berühmte elsässische Mundartdichter André Weckmann, selbst ein Malgré nous, seine Nachkriegserlebnisse in einem Gedicht an seinen Sohn. Die meisten Heimkehrer fühlten sich ähnlich. Nur 90.000 der einst 130.000 hatten überlebt. Ein Drittel von ihnen war kriegsverletzt. Viele waren traumatisiert und litten zudem unter Schuldgefühlen, weil sie für den Feind gekämpft hatten.
Die richtigen Jugendjahre, die waren verpfuscht. Zwischen 18 und 21. Wir haben uns nicht geäußert. 5 Jahre lang wenigstens kam nichts raus. Wir haben uns selber verschlossen, sogar culpabilisé, beschuldigt vielleicht.
In Frankreich wurden Elsässer und Lothringer nach 1945 oft als Bosch beschimpft, als Deutsche. Die Malgré nous galten vielen Franzosen als Kollaborateure. Eine Schlüsselrolle spielten dabei die Ereignisse von Oradour-sur-Glane. Im Juli 1944 verübte die Waffen-SS in dem südfranzösischen Dorf ein Massaker, bei dem mehr als 600 Bewohner bestialisch ermordet wurden. Unter den SS-Soldaten waren auch 14 Elsässer, gegen die 1953 in Bordeaux ein Kriegsverbrecherprozess eröffnet wurde. Sie waren im Alter von 16 oder 17 Jahren zwangsrekrutiert worden. Nur einer war Freiwilliger.
Donc les Alsaciens corps de force ont également été condamnés à des peines de travaux forcés.
13 der Elsässer wurden in Bordeaux zur Zwangsarbeit verurteilt, der Freiwillige zum Tode. Das löste im Elsass eine Welle der Empörung aus. Kriegsdenkmäler wurden schwarz verhängt. Man drohte mit der Abspaltung von Frankreich. Daraufhin erließ der französische Staat ein Amnestiegesetz für die Malgré nous. Das stieß wiederum in Südfrankreich auf Protest, wo man nicht verstand, wieso ehemalige SS-Männer freigelassen wurden. Der Prozess von Bordeaux war für die Malgré nous der Startschuss, sich in Vereinen zu organisieren. Ab den 1970er Jahren erschienen immer mehr wissenschaftliche Forschungsarbeiten. Zudem veröffentlichten Dutzende ehemalige Zwangsrekrutierte ihre Lebenserinnerungen. Langsam begann sich das Geschichtsbild, was die Malgré nous anging, zu ändern. Doch erst am 8. Mai 2010 wurden sie auch offiziell rehabilitiert. Durch Präsident Nicolas Sarkozy bei Feierlichkeiten zum 65. Jahrestag der Befreiung in Colmar. Die Malgré nous waren keine Verräter, lautete der Schlüsselsatz Sarkozys historischer Rede.
Ils l'ont fait partir sans penser, à sa famille bien attristée. Après le vélo vient le fusil.
In den letzten Jahren erschien eine wahre Flut neuer Veröffentlichungen zu den Malgré nous, besonders im Elsass, woher 3/4 von ihnen stammten. Vom Sammelband mit erschütternden Briefen von Zwangsrekrutierten über eine Comicserie und Fernsehfilme bis hin zum Buch über die Malgré L, jene 15.000 jungen Frauen aus der Grenzregion, die zur Arbeit in Munitionsfabriken gezwungen worden waren oder als Krankenschwestern oder Flakhelferinnen hatten dienen müssen.
Die Diskussion um die Malgré nous ist berechtigt, keine Frage. Das Problem ist, dass sich alles ausschließlich nur um sie dreht.
Léon Strauss, emeritierter Professor für Geschichte der Universität Straßburg.
Il faut dire que c'est un groupe de pression qui est aussi légitime, des associations des anciens incorporés de force.
Die Verbände der Malgré nous haben sich zu einer Lobbygruppe entwickelt, die von der Politik als wichtig angesehen wurde und deswegen mehr Gehör fand als andere Opfer, wie zum Beispiel die Juden, die Widerstandskämpfer oder die 45.000 Elsässer und 250.000 Lothringer, die von den deutschen Besatzern nach 1940 aus ihrer Heimat ausgewiesen worden waren.
Bisher sind Themen der NS-Besatzungszeit wie Widerstand und Verfolgung im Elsass noch kaum erforscht. Vieles liegt noch im Dunkeln. Dabei tut eine intensivere Aufarbeitung der Geschichte Not. Denn das Elsass steht vor einem Paradox. Obwohl die Region selber unter dem Nationalsozialismus gelitten hat, ist sie seit den 90er Jahren eine Hochburg der rechtsextremen Partei Front National, die hier mit rassistischen Parolen regelmäßig 20-30% der Wählerstimmen erreicht. Aber auch die Aufarbeitung auf deutscher Seite lief lange sehr zögernd. Gauleiter Robert Wagner wurde 1946 von den Franzosen hingerichtet. Seine Helfershelfer aber, zum Beispiel im Elsass tätige Richter der Wehrmacht, konnten im Nachkriegsdeutschland meist unbehelligt Karriere machen. Die Bundesrepublik entschädigte die Malgré nous erst 1980, klammheimlich, mit 1.400 Euro pro Person. Die Malgré L erhielten sogar erst knapp 30 Jahre später, 2008, jeweils knapp 800 Euro. Charles Mayer und Emile Rögel schlossen trotzdem Frieden mit den deutschen Nachbarn. Mayer wurde Lehrer und organisierte nach 1945 die ersten deutsch-französischen Pfadfinderbegegnungen im Elsass. Emile Rögel wurde Professor für Medizin und arbeitete später oft mit Kollegen aus Deutschland zusammen.
Wir haben keinen Hass behalten gegen Deutschland an sich. Das System war eine Verrücktheit. Das Überraschende war, dass die Deutschen mitmachten. Die haben nämlich sehr mitgemacht. Das ist ein teuflisches Spiel. Diabolik, c'est diabolik tout ça.
Das war eine Sendung von David Siebert, Journalist beim Südwestdeutschen Rundfunk.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.